Kunstradio. Radiokunst.
Mein Name ist Sabine Scholl. Ich habe ein Germanistikstudium hinter mir, gemeinsam mit Geschichte und Theaterwissenschaft. Habe ich seit ungefähr 1,5 Jahren abgeschlossen. Ich habe aber während des Studiums auch immer, oder eigentlich schon mein ganzes Leben lang, seit ich schreiben konnte, immer auch geschrieben. Und ja, bin Literaturwissenschaftlerin und Autorin.
Ja, mein Name ist Bruno Biesek. Ich komme aus Kärnten, studiere in Wien Theaterwissenschaft und Publizistik. Schreibe derzeit an meiner Abschlussarbeit und arbeite im Bereich Film und Musik.
Das sind die beiden Künstler des ersten Hörstücks, das wir Ihnen heute im Kunstradio, zu dem Sie Marie-Louise Angerer herzlich begrüßt, vorspielen werden. Der dritte Künstler in der heutigen Sendung, Helmut Mark, kommt aus dem Bereich der bildenden Kunst. Alle drei sind sie ungefähr gleich alt, zwischen 26 und 30, und alle drei leben noch in Wien, denn Sabine Scholl ist gerade dabei, sich einen neuen Lebens- und Arbeitsplatz in West-Berlin aufzubauen. Und alle drei arbeiten selbstverständlich mit den unterschiedlichsten Medien. So spielen bei den Hörstücken heute Nachrichtensendungen eine ganz wesentliche Rolle. Bei dem Hörstück von Bruno Biesek und Sabine Scholl sind sie Ausgangspunkt, für Helmut Mark sind sie vorgefundenes Material. Doch nun zuerst zu Sabine Scholl und Bruno Biesek, die heute ihre erste Radioarbeit im Kunstradio vorstellen, Kaliningrad. Die Sprechmusik, die Sie da schon eine ganze Weile im Hintergrund hören können, ist ein Ausschnitt aus der Kassette Mundfaul, die Bruno Biesek gemeinsam mit Alfred Strobel letztes Jahr produzierte. Dabei vertonte er Texte von Sabine Scholl.
Da rein die Kack, da rein die Kuckuck, 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 da rein die Kack, 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 da rein die Kack.
Die gemeinsame Text- und Klangarbeit war es, die die Idee für das Hörspiel Kaliningrad entstehen ließ. Für Sabine Scholl ist der Text, die Sprache, immer schon auf den Klang hin ausgerichtet. Und für Bruno Biesek ist das Experimentieren im Studio mit Geräuschen und Klängen schon lange faszinierend. Stein des Anstoßes für Kaliningrad war ein Bericht des Moskauer Korrespondenten im Mittagsjournal über eine unterirdische Stadt, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg unter dem ehemaligen Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, befindet.
Zufall und gewisses Interesse vorher hat bestanden für einfach das Thema Untergrund einer Stadt, das Unterirdische einer Stadt. Da habe ich mich ja beschäftigt, so mit den ganzen U-Bahn-Bauten, mit den Schächten, irgendwelchen unterirdischen Anlagen, Kanälen. Und zufällig eben dann das Mittagsjournal gehört und diesen Bericht gehört. Und ich war gleich sehr begeistert, dass sowas in einer Extremform eben wirklich auch vorkommt. Und dann ist sofort die Idee entstanden, dass ich da was weitermachen will, in welcher Art auch immer. Ich habe zuerst einfach nur an einen längeren Text gedacht, wo ich das bearbeite. Und ja, und dann ist Bruno gekommen und hat gemeint, es gäbe eine Möglichkeit, eben ein Hörspiel zu machen. Und wir haben dann ein Thema gesucht und dann war es ziemlich schnell klar, dass es dieses Thema sein wird, um diese Stadt Königsberg oder Kaliningrad.
Begonnen haben wir damit zu schauen, welche Geräusche sind durch diesen Text und in diesem Text möglich. Wie verbinden sich die Textstellen mit bestimmten akustischen Räumen, und das war der erste Ansatzpunkt. Da sind wir auf einiges gekommen, haben wieder vieles verworfen, wieder einiges zurückgeholt, und es hat einige Geräusche schon gegeben, also aus dem Archiv schon auf Band, und das waren die ersten konkreten Ansatzpunkte. Und im Laufe der Zeit hat sich das eben so strukturiert, dass wir den vier Sprechern, der Text teilt sich auf vier Sprecher auf, bestimmte Klangräume zuordnen und auch bestimmte Geräusche. Also nicht punktuell dieses Geräusch für diesen Sprecher, sondern Geräusche aus Geräusche einer bestimmten Art, aus einer bestimmten Gruppe, kommen eher in diesen Klangraum, und so haben wir das aufgeteilt.
Alle anderen Geräusche, die nicht aus dem Archiv entnommen wurden, sowie die Sprechpassagen der Überlebenden in Kaliningrad, sind in wirklichen unterirdischen Räumen aufgenommen worden, so lange und so oft, bis die Tonqualität in Ordnung war. Synthetisch mit Hilfe eines Samplers wären Höhlengeräusche, wäre die Stimme in der Höhle vermutlich recht einfach produzierbar gewesen. Das aber wollten Sabine Scholl und Bruno Pissig auf gar keinen Fall. Die Geräusche sollten wirkliche Geräusche sein. Die Sprache sollte dort aufgenommen werden, wo auch wirklich gesprochen wurde. Geräusch und Sprache erhalten dadurch eine Gleichwertigkeit in der Komposition, die beiden überaus wichtig war.
Mir ist es hauptsächlich darum gegangen, es so, sagen wir, realistisch wie möglich zu machen.
Ja, eine Art von Erleben auch im Hören dann, dass zum Beispiel eben durch diesen unteren Klangraum so hervorgerufen wird, dass eben auch das Gefühl eine Art Abgeschlossenheit oder Beklemmung entstehen kann, dadurch, dass es so rein von anderen Geräuschen ist.
Und es ist auch eine ganz andere Arbeitsweise, wirklich runterzugehen und für 6, 7, 8 Stunden in einer Höhle zu sein und dort zu arbeiten und wirklich abgeschlossen zu sein.
Es wirkt sich auch auf die Tiefe dann der Bearbeitung aus, glaube ich, je mehr man selbst dann auch nachvollzogen hat.
Hören Sie nun also Kaliningrad von Sabine Scholl und Bruno Pissig.
Ich frage, wer ist mit wem versunken? Überall kommt mir die Geschichte unter.
Königsberg war bis 1945 die Hauptstadt von Ostpreußen. Hitlers Überfall auf die Sowjetunion und der schließliche Zusammenbruch des Dritten Reiches machten aus Königsberg das heutige sowjetische Kaliningrad. Aber auch über 40 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges kommt die Stadt von ihrer Vergangenheit nicht los.
Der Sturm auf Königsberg begann in den letzten Kriegswochen am 6. April 1945. Der Kampf dauerte nur wenige Tage, dann räumte die Wehrmacht die als uneinnehmbar gepriesene Stadt. Die Rote Armee hielt ihren Einzug. Das preußische Königsberg wurde zum sowjetischen Kaliningrad.
Eine Faszination unter Tage. Man sieht nicht. Bald passiert das Unglück. Eine Legende, die von Unerklärbarem spricht. Im Sturm, die Männer im Krieg, Truppen.
Ich war oben. Flieger, Held. Der Schrecken, nachdem die Spannung hoch war, scheint wie Leere. Oben war die dauernde Veränderung, das Verfliegen und zu Staub werden. Die obere Hälfte schmutzig denken, damit nichts zu tun haben, sauber bleiben, auf der Hut der Zeit entzogen, nach unten zu. Ich mache das alles nicht mehr mit. Ich bin schwer. Es zieht mich.
Jede Ecke eine Bombe. Angst vom Losgehen. Ich bin wie das Grab und mein Name ein Geschoss. Ich werde nicht mehr angegriffen von dem, der Bunker baut. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Hölle. Ich bin gierig, nimmer satt.
Ich spreche nur für mich. Ich allein habe entschieden. Oben die Tür. toten Kinder. Bilder, verlorene Zeit. Die Stadt von aller Welt verlassen. Eingegangen ins Gedächtnis der Erde.
Hitlers Truppen aber hinterließen ein geheimnisvolles Erbe. Denn in den Untergrund der Stadt hatten sie ein weit verzweigtes System von Tunneln und Gängen gegraben, riesige Munitionsdepots, ja sogar ein Elektrizitätswerk und eine geheime Flugzeugfabrik.
Dies ist ein Überfall, die rote Flut.
In diese Anlage sinken die Gefühle. Hier haben sie Waffen verscharrt. Sprengkörper. Flieger.
Und die Zugänge verschüttet. Riesige Depots und Lager errichtet, die sie in die Erde gegraben. 11.000 Gewehre versteckt. Die Schau.
Hier, hören Sie. Das ist unser Land und für niemand einnehmbar. Dem meine Stimme geht. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha.
Wer kann das ertragen? Es waren viele, doch nichts kam in Gang, außer das Zeug zum Fliegen, nur das übers Meer. So viele Namen, Marken auf Papier, an vorderster Front.
Wir kommen nie mehr ans Licht. Irgendwo die Ratten fressen sich, wie es scheint, von allen Seiten durch. Ich kann nichts erkennen, nichts Genaues, leider. Ich werde nicht schweigen und nichts sagen. Von den Laufgräben fielen sie hier unten ein, tauchten immer tiefer. Es zog sie hinab. Sie bohrten und schafften Erde beiseite. Sie schlugen die Stollen und kleideten sie aus. Sie stellten sich auf, der Reihe nach, und schienen Männer, Gesichter. Ein gewaltiger Lärm war und eine Stille lag über allem. Eine Stummheit, die Tod hieß.
Zum Schluss die Schleusen geöffnet, geschlossen, Geschosse, Munition. Und gesperrt nach unten, Abzeichen, Fahnen im Staub, die große Verschiedenheit um das Aufgehen.
Ich arbeite nicht, ich steche nicht mehr die Triebe an meinem Baum. Ich pflüge kein Feld mehr und mein Gemüse ist verdorben.
Wie würden diese Flieger aufsteigen? Sie würden nicht heulen und platzen vor Freude über die Toten.
Soll ich einen Apfel essen? Soll ich das glauben?
Sie starben dann der Reihe nach. Bald wie Staub. Wie nichts, wie schon lange nicht mehr Mensch gewesen. Schatten, ohne Würde, ohne Licht.
Ich bin geflogen und habe einiges abgeworfen. Ich habe mich erleichtert. Ich fragte nicht, was mich erwartet. Unten.
Ich komme schon zurecht. Es gibt hier keinen Pfeil. Ich folge meiner Stirne, meinen Händen, meiner Nase. Die Mauern sprechen mir zu.
Heute bleibt es ein Rätsel, durch welche Schleusen die Anlagen überflutet wurden. Nicht möglich, diese Verbindung zur baltischen Seen abzudichten und die unterirdischen Gänge und Hallen trocken zu legen. Kaliningrad ist Sperrgebiet für Ausländer.
Zufällig finde ich den Eingang. Dieser Deckel zum Beispiel, auch er in Trümmern. Wie die Keller und die Ausläufer der Rohre.
Mein Weg ist voll Liebe und kennt kein Ziel. Hier ist es warm, hier ist es kalt. Gleich ist alles und der Geruch des Vergangenen wiegt schwer.
Das Heilige liegt noch unter dem Kanal. Es gibt mehrere Wege. Man hat mir Pläne in die Hand gedrückt.
Die überflutete Stadt unter Kaliningrads Boden übt eine unwiderstehliche Faszination auf die Bevölkerung aus. Es geht das Gerücht, dass vor Jahren eine vollbesetzte Straßenbahn spurlos im Untergrund versunken sei, dass Höhlenforscher, die sich zu tief in das Geheimnis vorgewagt haben, einem geheimnisvollen Tod erlegen seien.
Ein Schock wegen des Kriegsspiels. Der Schau, versunkene Welt kehrt wieder, hört nicht auf. Entsetzen, geheimer Grabe.
Ich sollte Eroberer sein. Ein Held der Luft. Allem zum Trotz. Kälte, Menschlichkeit, Tod, Ehrfurcht. Nichts wartet.
Der Verlegung von Rohren und Kabel wurde Aufmerksamkeit geschenkt. Plötzlich waren sie verschwunden und Luft wurde knapp von Zeit zu Zeit. Eine Störung. Hören Sie mich? Können Sie mir folgen? Hey! Hey!
Kontrolle ist besser. Sie untergruben das Reich, arbeiteten sich durch, so täuschten sie das Volk.
Fielen um jeden Preis dem Ende zu. Die Höhlenkunst, die Kriegskunst, schlechter. Hier unten kommt alles zusammen, setzt sich, ich bin ein Behälter, weiß von nichts, das wuchert vor sich hin, da herrscht Wucher. Erzeugung ist Hauptsache und oben die Zerstörer, die Aufklärer, getrennt vom Blut. Sie haben uns die Knochen entfernt. Vorher zogen sie uns rein.
Zur Verwertung. Schreie. Man sieht das Blut nicht. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Bitter, bitter böse und bitte doch das Gute wollen. Einmal niemand tot machen, bitte. Noch einmal bitte. Schön.
Ich hab's getan. Ich war's. Aber es ist vorbei nun. Die Freude nach 100 Frauen, Brüsten, Fleisch und Schreien, stürzenden Mauern. Ein Dröhnen hier, nachts, vorbei. Ein Meer von Flammen.
Rinnt doch von Augenblick zu Augenblick und das Fallen der Dinge, der Geräte, das Knirschen und schon lange liegt dies alles im Dunkeln. Man kommt nicht mehr vorwärts, kriecht, bringt sich von Ecke zu Ecke um die Ecke und kommt nicht an.
Das ebene Vergessen folgt auf dem Fuße. Es gibt nichts zu essen. Man handelt mit Kindern. Deutsche Hände. Bein zu Bein, Blut zu Blut und Glied zu Gliedern.
Wer hat das gemacht? Die Zugänge und das Erbe. So geht das Gerücht.
Flüstern. Rascheln vom Papier, der Grundton in Flammen, Hunderte von Briefen, Worten, zwei Sprachen, die sich nicht verstehen, ein Weg der Auswahl, der Melder im Tarnhemd. Büchse. Der Taucher mit dem Dolch. Trotz schwierigem Nachschub.
Der letzte Rest. 80.000 Menschen erschlagen, verhungert, erfroren, an Seuchen krepiert. Ich wähle die Röhren, die dunklen Gänge. Wasser.
Im immer wieder kommt es zu Unfällen, wenn vor allem Jugendliche sich in den Untergrund wagen, um alte Waffen zu bergen. Allein im letzten Jahr wurden 5 Explosionen mit tödlichen Folgen registriert. Im April des vergangenen Jahres kamen 2 15-Jährige ums Leben, als eine deutsche Granate explodierte, die sie in einem unterirdischen Gang im Keller ihres Hauses gefunden hat. Die anschließenden Bergungsarbeiten brachten 16.000 Geschosse ans Licht.
Die Steine sind das Blut, eine Vorstufe des Todes.
Stundenlang Nein sagen, ob das hilft, aber es ist spät und dies hier wirkt wie leichter Schlaf nach dem Verbrechen.
Und kehrt nie wieder und verloren im Bild des Himmels. Ja, trotz allem. Man wird kleiner ohne Licht.
Oben der weiße Traum. Winter. Eis. Mit Blindheit geschlagen. Es kommt kein Angriff. Still.
Ich bin die Einzige geblieben. Aber ich weiß nicht. Unerhört. Und bin meine Wohnung Finsternis.
Unfruchtbar. Es geht nicht mehr los. Die Räumung. Das Aus.
Es gibt die Öffnungen, an denen es in die Unterwelt hinabging. Das Licht auf der Stirne.
Die Polizei ist besorgt. Im letzten Jahr wurden an die 70 Jugendliche festgenommen, die Sprengkörper aus den unterirdischen Lagern geborgen und in ihren Wohnungen verwahrt hat.
Die Unterirdischen halten still. Ihr Lachen ist ein Grollen durch die Gänge. Die Monstren unten. Sie zeigen, sie ticken wie die Zeit und stammen alle vom selben ab.
Musste eine Aufklärungskampagne gestartet werden, die der Faszination der versunkenen Welt entgegenwirken soll. Die Stadtverwaltung hat 43 Jahre nach Kriegsende beschlossen, der Sache jetzt endlich auf den Grund zu gehen.
Dann die Flut. Nach unten, voll, zunichte.
Bisher wurden 11 unterirdische Waffenlager ausgemacht und registriert. Ihre Zugänge werden von der Miliz bewacht. Von den Abwasserkanälen ausgehend will man das Netz der unterirdischen Kommunikationswege erforschen und versiegeln.
Der Abgang, die Sperre, Schluss.
Solange jedoch das Geheimnis der Schleusen nicht gelöst ist, bestehen geringe Hoffnungen, dem Spuk ein endgültiges Ende zu setzen.
Vorwärts.
Sie hörten Kaliningrad von Bruno Pissek und Sabine Scholl. Die Sprecher waren Bericht 1 aus dem Radio. Den Bericht 2 hat Andreas Pufftreuern gesprochen, den Flieger sprach Walter Richard Langer, die Überlebende sprach Sabine Scholl. Helmut Mark, der Autor des zweiten Hörstücks im Kunstradio, ist Absolvent der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Er war an vielen Ausstellungen im In- und Ausland mit seinen Arbeiten vertreten, so auch 1986 im Aperto-Teil der Biennale in Venedig. Video-, Multivision- und Telekommunikationsprojekte. Das Hörstück Coca-Cola von Helmut Mark beginnt mit einem Interview des Künstlers.
Glauben Sie, Radiokunst ist...
Nein.
Wie bitte?
Nein.
Glauben Sie, Radiokunst ist...
Nein. Nein, ich glaube nicht.
Ist Ihr Beitrag in dieser Sendung Kunst?
Ob das, was ich mache, Kunst ist, weiß ich nicht. Andererseits wüsste ich auch nicht, was es sonst sein könnte.
Sagen Sie etwas über den Entstehungsprozess Ihrer Sache.
Ich verändere Material, indem ich es unverändert organisiere. Jede Arbeit ist organisiertes Gebiet aus Gleichem. Weder sukzessiv noch summarisch. Es gibt kein Fazit und keine Summe unter dem Strich.
Was ist Kunst?
Das ist Kunst, was mit ästhetischen Mitteln bestehende ästhetische und soziale Zustände verändert. Somit ist das Kunst, was die jeweils bisherige Definition der Kunst in Frage stellt.
In früheren Interviews haben Sie die Gleichrangigkeit verschiedener Materialien hervorgehoben. Wie verhält sich Ihr Beitrag dazu?
Wenn ein Künstler in einer Reihe von Arbeiten die gleiche Form, aber anderes Material benutzt, sollte man annehmen, dass die Konzeption des Künstlers das Material mit einschließt.
Warum haben Sie Ihren Beitrag nicht länger gemacht, sodass er für den Zuhörer bedrohlich wirkt?
Ich habe kein Hörspiel gemacht.
Warum haben Sie ihn dann nicht kürzer gemacht, sodass ihn der Zuhörer überhören kann?
Ich habe kein Feature gemacht.
Haben Sie bei dieser Sache auch an die Zuhörer gedacht?
Ja, natürlich. Ereignis ist nicht nur das Machen von Kunst, sondern auch das Vorführen. Ich mache die Arbeiten nicht für mich. Leute sind wichtig. Nicht allein das Machen bringt Einsichten, auch die gemachten Arbeiten, die Präsentation und so weiter. Man muss weg von der Auffassung, dass Idee und Ausführung die einzig entscheidenden Phasen seien. Die Haltung des Künstlers ist wichtig wie das Material, die Präsentation oder die Kritik und die Presse.
Glauben Sie an Gott?
Nein, ganz und gar nicht. Fragen Sie doch sowas nicht. Für mich existiert diese Frage überhaupt nicht. Das Ganze ist nur eine Erfindung des Menschen. Warum soll man von einer rein utopischen Idee sprechen? Wenn der Mensch etwas erfindet, dann gibt es stets ein Für und ein Wider. Die Erschaffung Gottes war eine ungeheure Dummheit. Ich will nicht behaupten, ich sei weder Atheist noch gläubig. Ich will überhaupt nicht darüber sprechen. Ich erzähle Ihnen ja auch nichts über das Leben der Bienen am Sonntag, oder? Es läuft nämlich auf dasselbe hinaus. Sie kennen doch sicher die Geschichte von den Wiener Positivisten.
Nein.
Naja, also die Wiener Positivisten haben ein System erarbeitet, demzufolge, sofern ich das richtig verstanden habe, alles Tautologie, das heißt Wiederholung von Prämissen ist. In der Mathematik geht es vom einfachsten bis zum kompliziertesten Lehrsatz, aber im Grunde ist alles im ersten Lehrsatz enthalten. Dann ist die Metaphysik nur Tautologie, die Religion Tautologie und alles ist Tautologie, abgesehen vom schwarzen Kaffee, denn hier setzt eine Kontrolle durch die Sinne ein. Die Augen sehen den schwarzen Kaffee, das heißt, die Sinne beweisen seine Existenz und das ist eine Wahrheit. Alles andere aber ist Tautologie.
Ich danke für das Gespräch.
Bitte.
Experiment number 128, telekinesis. Subject will attempt to move an object using only the power of his mind.
Come on, Kravitz. All you gotta do is think, refresh, and you can move that can right into your hand.
Come on, concentrate.
Nothing. Think harder.
Still nothing.
Think of the biggest refreshment.
aktuelle Dienst, meine Damen und Herren, mit einem Sonderjournal am Mikrofon ist Bruno Berger. Der Grund für die Sondersendung, meine Damen und Herren, falls Sie es noch nicht gehört haben, ist ein Attentat auf Amerikas Präsidenten Ronald Reagan in Washington.
Von einem Pandemonium sprechen Augenzeugen, die die Minuten des Attentats vor dem Washingtoner Hilton Hotel miterlebt haben. Präsident Reagan war aus einem Seitenausgang des Hotels herausgekommen und hatte auf dem Weg zum wartenden Auto den Menschen zugewinkt, die dort standen. Journalisten, Polizisten, Passanten und dem Mann, der plötzlich die Waffe zog und feuerte.
The sounds change to pandemonium. Now the president, appearing uninjured, is pushed into his car by a Secret Service agent. People are still scrambling for cover. Police have literally pounced on a suspect who I believe to have been standing a bit behind me in what had been designated as the press area. But the area was not confined to the press. Passersby were there too. Lem Tucker, CBS News, Washington.
Ich bin nun mit unserem Amerika-Korrespondenten Klaus Emmerich verbunden. Herr Emmerich, Sie konnten ja im amerikanischen Fernsehen das Attentat direkt verfolgen. Wie ist es da abgelaufen?
Es ist abgelaufen, indem Reagan planmäßig ein Hotel in Washington, und zwar das Hilton in Washington, auf der Connecticut Avenue um 2:30 Uhr Ortszeit am Nachmittag verlassen hat, nachdem er eine Rede zu seinem Wirtschaftsprogramm vor einem Gewerkschaftskongress gehalten hatte. Er wollte das Auto gerade besteigen, hat noch gewunken. Da hat ein Attentäter von links hinter einer Kameracrew stehend geschossen. 6 Schüsse sind abgegeben worden. Ein Schuss hat das Auto getroffen. Ein Schuss hat Reagan getroffen, und zwar unter der Achsel an der 7. Rippe abgeprallt, ist am Herz vorbei in die Lunge, zu einem Lungensteckschuss geworden. Es gab einen Kopfschuss, ein weiterer Schuss für den Pressesekretär James Brady, der um sein Leben kennt. Die Operation läuft jetzt noch immer. Wurden außerdem 2 Sicherheitsbeamte schwer verletzt. Reagan selber hat wohl zunächst in der allgemeinen Aufregung gar nicht begriffen oder realisiert, unter dem Schock, dass er selber verletzt wurde. Er ist, wie das bei solchen Dingen wohl die Sicherheitsvorkehrungen vorschreiben, sofort in das Auto hineingestoßen worden, weggefahren mit seinem normalen gepanzerten Dienstwagen, nicht aber in das Präsidentenspital, das Reed Hospital der Armee gefahren worden, sondern hier im Zentrum von Washington, das Universitätsklinik der George Washington University. Er ist vom Spital aus dem Auto ausgestiegen, mit der Hand auf der Wunde, dann ist allerdings das Blut schon über die Hose gelaufen und ist dann so zu den Ärzten gegangen und hat sogar noch einen Scherz gemacht. Hat er dann zu den Ärzten gesagt, ich hoffe, dass sie alle Republikaner sind.
Vieles deutet also darauf hin, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass die Verletzung doch schwerer sein dürfte, als man es dem Bulletin aus dem Weißen Haus entnimmt. Reagan hat einen Steckschuss erlitten, das heißt, die Kugel steckt noch vermutlich in seiner Lunge und muss herausoperiert werden.
Die neueste, noch mehr beunruhigende Nachricht nach dem Attentat auf Präsident Ronald Reagan heißt, dass die Ärzte in diesen Minuten entscheiden werden, ob das Geschoss, das in Reagans Brust steckt, in den nächsten Stunden auf operativen Wege entfernt werden kann. Nach wie vor heißt es, Reagan sei verhältnismäßig wohlauf, Frau Reagan sei bei ihm.
Vizepräsident Bush, so heißt es hier zumindest aus den Nachrichtenmeldungen, die mir vorliegen, wird aber momentan noch nicht die Präsidentschaft übernehmen.
Ob nun dieser verwundete Präsident voll handlungsfähig stellt hier auch ein Gesprächsgegenstand in Amerika dar. Es wurde aber noch einmal klargestellt von dem stellvertretenden Pressesprecher, jetzt erst noch einmal auf ausdrückliche Fragen, wer denn nun amtierender Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Und da wurde ganz klar gesagt, es ist Ronald Reagan und nicht Vizepräsident George Bush.
Eines der Kinder Ronald Reagans hat inzwischen Stellung genommen, die Tochter Maureen Reagan. Sehr emotionell sagte sie, sie sei nicht bereit, das hinzunehmen, gleichgültig, ob es jetzt ihren Vater getroffen habe oder sonst jemanden. Sie ist wütend, zornig und empört, dass in Amerika eine solche Schweinerei noch immer möglich ist. Sie fordert die Amerikaner auf, sich über das Verbrechen in ihrem Land zu empören, darüber, was von Menschen Menschen angetan wird. Es muss aufhören, sagt Maureen Reagan.
This, in this country, this kind of garbage still goes on, and it is not going to happen to this president. By God, it is not going to happen to this president, really. And I think that the American people have got to become angry about the crime in this country, about the ability of people to do this to other human beings, and we have got to stop it. And we've got to stop it right now.
Das war Maureen Reagan, die Tochter des amerikanischen Präsidenten.
Welche Reaktionen gibt es denn in der amerikanischen Öffentlichkeit?
Ja, das ist sehr interessant festzustellen. Die amerikanischen Fernsehprogramme haben sofort, das war ja am Nachmittag hier um 2:30, die Programme geändert. Sie waren etwas hilflos, um es so auszudrücken. Es gab zuerst nur unvollständige Meldungen. Wir selber haben natürlich uns auch nur darauf stützen können, dass Reagan zunächst nicht verletzt sei und dass es hier Tote gegeben habe. Und dann hat sich herausgestellt, dass Reagan sehr wohl verletzt war, und es ist wahrscheinlich auch die körperliche Kondition von Reagan, dass er aufrecht ins Spital gegangen ist, obwohl er einen Stickschutz in der Lunge hatte. Und beim Hineingehen hat er den Leuten noch so zugerufen oder zugesagt, ne, don't worry, also macht euch keine Sorgen.
Herr Emmerich, ich kann mich jetzt einmal nur bedanken, und für Sie, meine Damen und Herren, daheim der Hinweis: zu jeder vollen Stunde melden wir uns mit einem Live-Telefonbericht von Klaus Emmerich und mit Nachrichten. Das war ein Sonderjournal des aktuellen Dienstes.
Subject will attempt to move an object using only the power of his mind.
Come on, Kravitz. All you gotta do is think, refresh, and you can move that can right into your hand.
Come on, concentrate.
Nothing.
Think harder.
Think big, refresh.
Still nothing.
Biggest refresher you've ever had.
Concentrate, Kravitz.
Can't you taste it?
That's not happening. Let's take a break. Kravitz, could you think down?
Damit sind wir am Ende der aktuellen Berichterstattung des Kunstradios. Sie hörten Coca-Cola von Helmut Mark. Mitgearbeitet an der heutigen Sendung haben Sabine Schull, Bruno Pisek, Helmut Mark, Fritz von Friedl, Ingenieur Peter Handel und Marie-Löse Anger. Redaktion Heidi Grundmann. Im Kunstradio heute in einer Woche können Sie zwei Künstler, Silvia Ziranek aus Großbritannien und Nikolaus Scholz aus Wien, zum Niederösterreichischen Donaufestival hören.